ARD Sounds.
Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
Wie siehst du das? Tee?
Ist lecker.
Lecker, oder?
Ja.
Ich bin bei Mahmoud Nasser zu Hause in seiner Wohnung in München.
Ja, mach, nimm das für dich.
Es gibt schwarzen Tee mit Pistazien und Sesamgebäck. Hat uns seine Frau serviert. Im Fernsehen läuft natürlich Fußball. Es spielt Palästina gegen Kirgisistan.
Er sagt, beide Mannschaften spielen nicht gut.
Mahmoud ist 41 Jahre alt und Fußballtrainer.
Kann man nicht keine Tore erwarten von beiden, sagt er.
Mahmoud hat kurze, dunkle Haare, auf der Stirn eine lange Denkerfalte. Dadurch hat sein Blick etwas Ernsthaftes, als würde er alles kritisch betrachten. Er trägt ein Fußballtrikot seines Vereins Bewegung und Spiel. Dort ist er seit 7 Jahren Vorsitzender. Er überlegt gut, bevor er spricht, wählt jedes seiner Worte mit Bedacht. Wenn er sich an früher erinnert, an Syrien, die Menschen, die er getroffen und manche von ihnen verloren hat, dann sprudelt es aus ihm heraus.
Dschihad heißt er. Ich muss ihn erwähnen. Dschihad ist da, war mit Deutschland verrückt. Und in seinem Lager oder Laden war überall Fotos angehängt von deutscher Nationalmannschaft. Oliver Kahn, Lothar Matthäus, diese alte Generation, sage ich. Dschihad ist gestorben 2014. In Krebs hatte er. Und Dschihad seit 1990 erzählte mir, dass er wartet, dass Deutschland gewinnt. Aber Dschihad hat das Finale nicht geschafft, hat vor Finale verstorben im Krankenhaus.
Mahmoud ist nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus aufgewachsen, in einem palästinensischen Flüchtlingscamp.
Also mit Zelt und so weiter. Aber als ich geboren bin, war so normale Gebäude, aber nicht so stabile, so normale. Genau, und der Lage war dort, das ist schlimm. Also es gibt keinen Spielplatz überall. Nur auf der Autobahn vom Flughafen.
Sein Vater war Palästinenser, seine Mutter Syrerin. Mit ungefähr 6 oder 7 Jahren fängt Mahmoud an, Fußball zu spielen.
Und in der Straße, wo wir wohnen, also enge Straße, 2 Meter so breite. Ja, gegenseitig so mit den Kindern. Und auch im Haushof unten, wo meine Oma ist, die uns oft geschimpft hat, dass wir in der Wohnung Fußball spielen.
Für Kinder gab es damals nicht viele Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Da mussten sie kreativ werden.
Mit Nylonball, also. Wir haben manchmal auch mit Karton so Bälle, so zusammen Karton gesammelt und dann mit Kleber so drauf. Und es ist schwierig auch, dort damals also richtige Bälle zu kaufen. Das ist teuer auch. Mein Vater mit 5 Geschwistern konnte auch das nicht so kaufen.
Mahmouds Vater will, dass er und seine Geschwister zur Schule gehen. Fußball bringt ihnen nichts fürs Leben, sagt er. Abhalten kann er sie trotzdem nicht. Nur einmal kommt er mit zu einem Spiel.
U17-Mannschaft gegen Herrenmannschaft haben wir Finale geschafft und gespielt. Damals 1-0 gewonnen. Mein Vater war super glücklich, aber er wollte, dass dieser Platz nie besuchen wieder, weil es war super gefährlich. Es war ein Spieler von uns so an den Mund verletzt, Zähne geblutet. Und mein Vater meinte, das ist kein Fußball.
Viele Jugendliche haben damals keine Perspektive, hängen auf der Straße, nehmen Drogen oder noch viel Schlimmeres. Eine Geschichte lässt Mahmoud nicht los.
Ein Torwart, 14-Jähriger, auch von uns. Sie haben ihn überzeugt, zu einer Gruppe, Waffengruppe teilzunehmen. Ich habe ihn versucht zu überzeugen. Er sagt, ja, ich gehe nicht. Und dann habe ich nach einer Woche gehört, dass er doch gegangen ist, weil er Geld braucht. Und nach 4 Tagen kam tot.
Mahmoud ist gut in der Schule. Danach studiert er und wird Sportlehrer. Schule in Syrien um die Jahrtausendwende bedeutet, die Schüler müssen sich aufstellen zum Fahnenappell, die Nationalhymne singen, klatschen, ein Loblied für Diktator Assad.
Oh, Mörder,
Und der Sportlehrer muss sich anstellen und diese Reihen anpassen, muss seine Stimme so laut, damit die richtig die Kinder ein bisschen Angst haben, sich gut anstellen, nicht reden währenddessen.
Die Diktatur macht Mahmud zu schaffen. Überall gibt es Spitzel, die für die Regierung Berichte schreiben. Seine Kollegin, eine Lehrerin, verschwindet, wird wahrscheinlich festgenommen. Er weiß es bis heute nicht.
Sind Sie gegen Assad oder damit? Das ist bekannt in Syrien. Bist du mit oder gegen? Du darfst nicht neutral sagen. Ne? Neutral heißt gegen.
In der Diktatur leben bedeutet immer mit Angst leben. Einmal legt sich Mahmud mit den falschen Leuten an. Mit dem Sohn eines hochrangigen Militärgenerals.
Und da war dieser Junge super gefährlich. Der schlägt jeder, keiner sagt für ihn was. Der schlägt mit Stange, mit Steine, der schubst.
Als der Junge in Mahmuds Sportunterricht einem autistischen Jungen das Bein stellt und ihn verletzt, reicht es ihm. Er informiert die Schulleitung und fordert, den Jungen zu suspendieren.
Dann kam sein Vater nach der Schule direkt zu mir, hat ihn von dem T-Shirt so genommen. Er hat gesagt, ich schneide deine Beine, deinen Kopf. Ich lasse dich von dieser Welt nicht mehr da sein. Weißt du, ich habe wirklich gezittert.
Mahmud lernt, Schlupflöcher zu finden, nicht aufzufallen. Er lernt seine Frau kennen, sie heiraten, bekommen einen Sohn, 3 Jahre später eine Tochter. Dann stellt der Krieg in Syrien Mahmuds Leben und das seiner Familie auf den Kopf.
Ich bin von 3 Explosionen gerissen. Keine Ahnung, Gott hat mir Signal geschickt, geht nicht in die Richtung, obwohl in Richtung Explosion gehen müsste. Und dann ein Sniper hat mich versucht zu erschießen, in der Arbeit weg. Und dann habe ich von Kumpel von mir erfahren, dass die wollen mich festnehmen.
Mahmud ist in Gefahr. Er gilt als Regimegegner. Ein Freund hat ihn diffamiert.
Die falschen Berichte, die gegen mich geschrieben haben. Und die haben mich hart betroffen. Und das war super enttäuscht. Und dieser Bericht war super gefährlich. Was alles falsch, was drin geschrieben, also erfunden.
Im September 2015 ist für Mahmud klar, es geht nicht mehr weiter. Er muss das Land verlassen. Die Entscheidung trifft er schnell, aber nicht leichtfertig.
Das war die schwierigste Entscheidung in meinem Leben. Weil ich konnte nicht mehr vorstellen, dass ich dann alles hinter mir lassen. Die Schule, die Kinder, die sich auf mich verlassen, mein Sohn und meine Tochter, meine Mutter vor allem auch.
Bis heute plagen ihn Albträume von diesem Abschied. Alle Menschen hinter sich lassen, die er liebt. Seine Heimat, eine ungewisse Zukunft. Mit Tränen in den Augen erzählt er vom Moment, als er gehen muss und der 5-jährige Nachbarsjunge mitkommen möchte.
Für ihn war bewusst, dass ich gehe. Er weiß nicht wo, aber hat er gesehen, dass die alle weinen, dass ich gehen möchte. Meine Mama, meine Frau, meine Geschwister. Und hat gesagt, ich ziehe mich um, ich gehe mit. Zu seinem Zimmer gelaufen, hat seine Hose ausgezogen, hat er gemerkt, dass ich gehe. Denn er konnte nicht mehr weiter anziehen. Der ist zu mir gerannt, gesprungen, hat mich umgearmt und so ausgerastet. Er hat riesig geweint, er wollte mitkommen. Mit Unterhose von mir. Ich kann diesen Moment mein Leben nicht vergessen.
Auf ihn wartet eine gefährliche Reise. Eine Reise, in der er öfter an seiner Entscheidung zweifeln wird. Aber er hat keine andere Wahl. Mit seinem besten Freund macht er sich auf den langen Weg nach Europa. Mahmud hat sich von allen verabschiedet und seine Sachen gepackt. Er hat keine Wahl. In Syrien droht ihm Gefängnis als Gegner des Regimes. In Europa wartet die Ungewissheit. Aber auch die Aussicht auf ein Leben in Frieden. Doch erstmal muss er aus Syrien herauskommen.
Wir haben alle Milizen, alle Waffengruppen getroffen unterwegs, von Assad, von IS, von Kurdenmilizen, alle. Ein Weg normalerweise dauert 3 Stunden, ist bei uns 16 Stunden gedauert, mit Ängste und so. Dort wollte ich nach Damaskus zurück. Ich konnte nämlich nicht mehr, ich habe sogar geweint, weil ich habe immer an meinen Sohn gedacht.
Plötzlich steht die ganze Flucht auf der Kippe. Ein älterer Mann sagt zu ihm,
was willst du für deine Kinder machen, wenn du zurückgehst? Stell dir vor, du bist festgenommen oder sowas.
Mahmud weiß, sobald er die Grenze überquert hat, gibt es kein Zurück mehr. Und er beschließt zu gehen. In Izmir in der Türkei wartet er 3 Tage auf die Abfahrt mit dem Boot. Dann, eines Nachts, ist es soweit.
Ja, im Mittelmeer war das Boot ist kaputt, der Motor kaputt gegangen. Und dann konnten wir nicht voran.
Das Schlauchboot ist für 20 bis 30 Personen ausgelegt. Doch bei der Abfahrt sind sie 50.
Und dann haben wir so circa 4 bis 5 Stunden gewartet, bis die Polizisten von Griechenland uns gerettet haben. Jetzt sind wir nach Griechenland gezogen haben. Ich habe auch ein kleines Video davon.
Echt?
Ja.
Sag mal.
Ich hoffe, dass ich einen finde.
Es sind verwackelte Bilder. Das Schlauchboot ist überfüllt. Es wird von einem Boot abgeschleppt. Einige Menschen liegen regungslos am Boden.
Hast du die Kinder gesehen? Die Kinder waren bewusstlos in dem Fall.
Von Griechenland geht es über Mazedonien, Serbien, Kroatien nach Österreich. Mahmuds Ziel, die Niederlande. Angeblich ist es dort am einfachsten, seine Familie nachzuholen. Doch so weit kommt er nicht. Am Bahnhof in Rosenheim kontrolliert ihn die Polizei.
Gut empfangen. Genau. Herzlich willkommen, ja?
Warum ist das passiert?
Ist nicht schlimm, aber... Und ja, wie die uns untersucht, ob wir was haben, das fand ich ein bisschen... Ja, komisch, weil muss man alle Klamotten aufziehen, nackt. Das fand ich nicht gut.
Sie nehmen seine Fingerabdrücke, was bedeutet, Mahmud muss in Deutschland bleiben. Am Ende landet er in München, obwohl er dort gar nicht hin wollte.
München für mich war die letzte Option, wirklich. Weil die Verfahren, dass man Aufenthalt zu bekommen und so weiter, das dauert lang. In anderen Städten, wenn man am Land ist, bekommt eine Wohnung oder ein Zimmer allein, nicht mit mehreren Leuten.
Mahmud wohnt in der Bayern-Kaserne, eine Flüchtlingsunterkunft im Münchner Norden. Zwischenzeitlich leben dort über 2000 Menschen. Das Ankommen ist schwer, eine neue Sprache lernen, viel Bürokratie. Am meisten vermisst er seine Familie. Die kann erst 2 Jahre später nachkommen.
Ja, es ist nicht so einfach, vor allem wenn man Kinder hat. Ja? Also das Gefühl damals war relativ hart und schwer.
Ich treffe Mahmud wieder, diesmal auf einem Fußballplatz. Denn Fußball ist das, was Mahmud schon als Kind durch schwere Zeiten gebracht hat. Und auch in Deutschland hilft es ihm, Anschluss zu finden. In der Bayern-Kaserne lernt er ein Projekt kennen, das sein Leben verändert.
Wenn man in einem fremden Land zum Anfang an so ist, braucht man Verbindung oder die Leute kennen, Kontakte, ja, oder kennenlernen mindestens, damit man sich nicht fremd befindet.
Bund Kickgut ist eine selbstorganisierte Straßenfußballliga in München. Die Jugendlichen stellen ihre Teams selbst auf, spielen jede Woche gegen andere Viertel und am Ende der Saison gibt es ein großes Turnier, bei dem alle zusammenkommen.
Es geht nicht um Fußball, um Gewinn oder Sieg oder Pokal oder so. Es gibt viele pädagogische Hintergründe oder Ziele.
Mahmud trainiert erst mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen in der Unterkunft, später in der Nähe seiner Wohnung. Es geht um mehr als Fußball. Fairness und Gemeinschaft. Auf dem Platz ist es egal, wo jemand herkommt. Hauptsache, alle halten sich an die Regeln.
Ja, Kulturen sind ein bisschen näher zueinander. Und das hat geholfen. Also ich sehe keinen großen Unterschied, wenn ein deutscher oder ausländischer Trainer damals, weil die Kinder wollen einfach spielen.
Aber Mahmud will wieder richtig arbeiten. Sein Geld damit verdienen, was er am liebsten macht. Mit Kindern zu trainieren. Sein Studium als Sportlehrer wird jedoch nicht anerkannt. Ein Rückschlag.
Hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich habe dann mich gedacht, was habe ich alles umsonst gemacht? Wurde alles nicht anerkannt? Und dann habe ich gesagt, nein, Kopf hoch, such was weiter.
Er versucht, die deutsche Trainerlizenz zu bekommen. Seine größte Herausforderung, die Sprache.
Ich besuchte den Kurs oder die Ausbildung. Ich habe fast nichts verstanden von Theorie. Aber Praxis habe ich gut verstanden, weil Fußball ist eine internationale Sprache.
Mahmud schafft die Ausbildung als Zweitbester, auch weil es Menschen gibt, die ihn unterstützen. Giorgio Zankel vom Verein Bewegung und Spiel sagt damals zu ihm,
wir können deine Zeugnisse anerkennen. Mach dir keine Sorge, komm mit, schaust, was unser Trainer hier machen. Und dann kannst du dich vorstellen, ob du das machen kannst oder so. Und dann denk an die Sprache nicht. Du sprichst gut,
Nach nur einem Jahr im Verein wird Mahmud zum Vorstandsvorsitzenden gewählt. Er studiert noch einmal Sportwissenschaft als Fernstudium und schafft den Abschluss. Heute kann er von seiner Arbeit leben. Vormittags als Sportassistenzlehrer in der Grundschule, nachmittags im Verein Kinderturnen und Fußballtraining, Montag bis Samstag.
Sieht nicht gut aus. Ich lasse meine Schuhe immer hier in der Halle, damit ich nicht in meinem Rucksack. Ich habe in jeder Halle eine Turnschuhe. Gut. Okay. Komm zusammen.
2024 bricht das Assad-Regime zusammen, nach über 50 Jahren Diktatur. Mahmud sieht im Fernsehen Bilder von Jugendlichen mit Waffen. Ein Neffe der Familie wird im Hof von einer verirrten Kugel getroffen. Für ihn ist klar, er will etwas dagegen tun.
Deswegen habe ich gedacht, wie können wir diese Generation retten? Ja? Ich weiß, in Syrien gibt es nicht viel Mittel, die Kinder zur Bewegung zu bringen. Und deswegen habe ich gedacht, dass es Fußball ist, das beste Mittel dafür.
Gemeinsam mit seinem Bruder und Freunden aus dem Studium baut Mahmud in Damaskus eine Straßenfußballliga nach dem Vorbild von Bund Kickgut auf. Sie wollen vor allem Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren erreichen, Mädchen und Jungen.
Wir haben versucht von Anfang an, also Copy-Paste, was in Deutschland, also Bund Kickgut macht, in Syrien zu machen. Das ist super schwer, aber ich wollte von Anfang an so Gas geben.
Über 3000 Kinder und Jugendliche trainieren mittlerweile in Mahmuds Programm. In Damaskus und 9 weiteren Regionen. Sogar in dem Flüchtlingslager, in dem Mahmud aufgewachsen ist, gibt es mittlerweile ein Team.
Und die Idee war nicht nur diese Region in Damaskus, sondern auch die Regionen, wo die andere Kulturen, andere Religionen gibt es. Ziel ist auch, wo die Christen wohnen, die Kurden, die Drusen, die Aleviten, auch mit Muslimen zusammen, also Turnier zu veranstalten.
Mahmuds Ziel, Kinder und Jugendliche zusammenbringen, egal wo sie herkommen oder was sie glauben. Das ist in Syrien herausfordernd, weil es viele ethnische Gruppen in dem Land gibt. Für Mahmud war das immer normal.
Ich kenne von fast jeder Region oder auch der Freunde bis jetzt. Wir haben niemals Probleme gegenseitig gehabt. Und deswegen denke ich, für Kinder und Jugendliche dieser Generation, die in ihrem Kopf gefühlt mit dem Hass gegen die Gruppe oder die Gruppe, dass sie ein bisschen jetzt lernen, tolerant zu sein. Alles, was die anderen gemacht haben, unsere Eltern oder Großeltern, also das ist nicht unsere Schuld.
Mahmud wünscht sich für sein Land, die Konflikte in der Vergangenheit zu lassen. Mit dem Projekt will er seinen Teil dazu beitragen, das Land wieder aufzubauen. Bisher mit Erfolg.
Einer von der Regierung hat mich gefragt, kann ich meine Kinder zu euch bringen? Das Problem war, dass die ein bisschen weit weg waren. Ich habe gesagt, leider nicht, aber irgendwann kommen wir nach und nach. Wir wollen mehr Orte und mehr Gesellschaften in Syrien decken. Ja.
Und sie wollen noch weiter wachsen. Das alles schafft er natürlich nicht allein. Sein Bruder hilft ihm, er wohnt noch in Syrien. Mit ihm ist er ständig in Kontakt, über WhatsApp oder am Telefon.
Bilal Kifak.
Gerade organisiert er ein großes Turnier. Dass Mahmud mit seiner Familie in Deutschland lebt, ist für seinen Bruder schwierig. Sehen können sie sich nur selten.
I miss him a lot. We are waiting for him. So I wish you can send him from the camera now.
Zurückgehen nach Syrien, das kommt für Mahmud aktuell nicht in Frage.
Also mein Herz ist so geteilt, ja. Das Projekt in Syrien und hier in Deutschland, also der Verein, die Familien, die Kinder, die ich kenne und meine Familie auch. Also komplett zurückkehren kann ich mir nicht vorstellen.
In Syrien ist vieles vom Krieg zerstört, die Lage immer noch zu unsicher. Auch für seine Frau und seine Kinder ist Deutschland zur Heimat geworden.
Und mein Sohn hat einen Traum auch, dass der will Fußballprofi sein. Der ist gerade 14 Jahre und ich würde ihn unterstützen.
Und auch Mahmud hat einen großen Traum, eine deutsche Schule in Syrien aufbauen. Bildung am Vormittag, Sport am Nachmittag.
Also Deutschland wie andere europäische Länder haben uns gut empfangen, sogar geholfen, so das in Sicherheit zu leben. Und müssen wir auch dazu was zu dieser Gesellschaft oder diese Länder ein bisschen zurückmachen und was Gutes machen. Und das muss man nicht vergessen, ja.
Mahmoud Nasser hat in Deutschland eine neue Heimat gefunden. Mit seinem Engagement will er Brücken bauen zwischen Syrien und Deutschland.
Das Fußball verbindet die ganze Welt, nicht nur einen Ort.